Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkerinnen, Machern und Vordenkerinnen aus dem Herz der deutschen Wirtschaft und wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Transformationsökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Unser heutiger Gast ist der Unternehmer Felix Kroschke. Gemeinsam mit seinem Bruder Philipp führt Felix in dritter Generation das Familienunternehmen Christoph Kroschke, den deutschen Marktführer für Kennzeichenzulassung und Dienstleistungen rund um das Auto. Bevor wir gleich in das Gespräch einsteigen, möchte ich mich zudem bei unserem Partner Asana bedanken, der auch diese Folge wieder unterstützt. Dank Asana arbeiten Unternehmen intelligenter, da sie Klarheit und Verantwortlichkeit fördern, die Wirkung maximieren und mit Zuversicht skalieren können. Jetzt geht es aber los mit unserem Gespräch. Und davor kommt wie immer das Was bisher geschah von Katja.
Was bisher geschah. Am Anfang stehen Mut und Pioniergeist. In den 50er Jahren flieht ein Ehepaar mit seinen drei Kindern aus der DDR. Elfriede und Martin Kroschke beginnen ihr neues Leben in Braunschweig, wo sie ein Autoschildergeschäft übernehmen. Die ersten Kennzeichen pressen sie selbst und verkaufen sie aus einem VW Käfer heraus. In das wachsende Familienunternehmen steigen in den 70er Jahren die Brüder Christoph und Klaus Kroschke ein. Es entstehen Filialen mit Schilderpressen im ganzen Land. Später trennen sich die beiden Familienzweige. Die Christoph Kroschke Holding sitzt heute in Ahrensburg bei Hamburg, betreibt 400 Filialen, beschäftigt 1.900 Menschen und hat 2023 rund 100 Millionen Euro Umsatz gemacht. Der Mittelständler ist zum Universalanbieter für Dienstleistungen rund ums Auto geworden. Kroschke druckt und verwahrt Fahrzeugbriefe, lagert Zweitschlüssel für Mietwagenfirmen ein, betreibt Zulassungsstellen und prägt noch immer Nummernschilder. Jedes Jahr laufen rund 6 Millionen Kennzeichen aus den Pressen. Jedes dritte Auto auf deutschen Straßen fährt heute mit einem Kroschke-Schild. Felix Kroschke, ein Enkel des Gründerpaars, leitet das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Philipp. Wie sich das Geschäft mit Zulassung und Nummernschildern digitalisieren lässt, das ist die große Herausforderung, vor der die Kroschkes nun stehen. Und darüber spricht Felix Kroschke jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Lieber Felix, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, vielen lieben Dank, Tobias, dass es sich mal ergeben hat. Und mit ganz viel Respekt habe ich mich heute dazugeschaltet, mich natürlich vorbereitet habe, mit der Bitte, mir vom Maschinenraum mitteilen zu lassen, was die beliebtesten Podcasts aus eurer Reihe waren bisher. Und die habe ich mir natürlich angehört in Vorbereitung. Und das hat mich ganz eingeschüchtert. Aber ich werde trotzdem versuchen, das Beste draus zu machen. Wollte schon kurzfristig absagen.
Ich glaube, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Ich glaube, wir werden ganz elegant durch dieses Gespräch navigieren. Aber dass du dich vorbereitet hast, ist natürlich super. Denn dann weißt du, dass unsere Gäste zu Beginn des Gesprächs immer eine bekannte Person an der Maschinenraum-Espresso-Bar treffen. Und wir haben uns wirklich ganz lange Gedanken gemacht, wen können wir dir denn so organisieren, dass du den hier fiktiv am Maschinenraum an der Espresso-Bar triffst. Und wir haben uns dann relativ schnell entschieden für Volker Wissing. Volker Wissing ist ja seit 2021 Bundesminister für Digitales und Verkehr. Und was uns interessieren würde, ist, wenn ihr euch hier treffen würdet, wie würdest du dich vorstellen und worüber würdet ihr denn sprechen?
Also erstmal hoffe ich natürlich, also auch wenn wir ein Nischenthema begleiten in der Kroschke-Gruppe mit dem Thema Zulassung, dass er schon mal den Namen Kroschke gehört hat, würde ich ihn fragen. Natürlich, also ich glaube, so bold wäre ich einfach und würde sagen, warum arbeiten wir nicht noch enger zusammen, um auch diese digitale Transformation, insbesondere der Komponente der Zulassung auch zu regeln. Und ich würde ihn schon noch mal fragen, welche Politik er plant, auch gerade in dieser aktuellen Koalition, und welche Impulse die eigentlich auch an die Automobilwirtschaft als deutsche Kernindustrie geben wollen und warum das mitunter doch so up and about und auch planlos wirkt und wenig strukturiert wirkt, und ob sie sich dann doch auch mitunter gewahr sind auf politischer Ebene, was das für viele, viele Player bedeutet, wie uns, aber natürlich vor allem auch unsere Kunden, die wir ja bedienen. Also das ist ja der Markt, den wir da gerade abdecken. Also wenn man von einem Samstag auf einen Sonntag beispielsweise diese BAFA-Prämie, also die E-Auto-Prämie, streicht ohne jegliche Reaktionsmöglichkeit und sagt, na, es gibt da ja gar keinen Vertrauensschutz, hat das für mich nichts mit strategisch wertvoller Politik zu tun, worauf sich wirtschaftliche Player einlassen können. Ich kann immer nur sagen, wenn ich als Unternehmer so agieren würde, würden mir entweder die Kolleginnen oder Kollegen oder auch die Kunden ziemlich also den Vogel zeigen, sagen, sag mal, wie verplant bist du eigentlich? Und da frage ich mich schon, ne, was wollt ihr eigentlich auf politischer Ebene? Und ja, was wollen auch insbesondere die Liberalen, ne, in diesem Segment dort erreichen, um da auch eine Existenzberechtigung zu haben? Also ich würde schon super kritisch ins Gespräch gehen und hätte da auch überhaupt keine Manschetten. Weiß auch, dass Volker Wissing da jemand ist, der da sicherlich auch überhaupt keine Manschetten hat, so kritisch angesprochen zu werden. Also von daher würde ich mich da total freuen. Aber wie gesagt, ich würde da total mutig rangehen, erstmal sagen, kennst du mich überhaupt? Mich und mein Family-Business, auf das wir natürlich stolz sind.
Durch dein Family-Business hast du dir ja totalen Einblick in die Digitalisierung gerade des Zulassungsgeschäftes. Deutschland gilt ja immer so als Zulassungswüste. Wenn man dir jetzt gerade zugehört hat, dann meint man, das ist wohl zu Recht so. Ist das so und was sind deiner Meinung nach die Gründe dafür?
Also als Wüste meinst du ja wahrscheinlich ganz spezifisch im Sinne der Digitalisierung, ne? Also dass wir da irgendwo hinterherhinken.
Genau.
Also so ganz eindeutig kann man das so nicht sagen. Also wir betrachten ja gerade auch als Kroschke-Gruppe nicht nur die Digitalisierung, sondern auch insbesondere den europäischen Markt, schlicht und ergreifend, weil das immer stärker auch von unseren Kunden auch gefordert wird. Die also gerade auch aus dem Ausland kommen, neue Hersteller, die kommen, neue Plattformen, die kommen, die sagen für sich, oder häufig, dass Europa ein Markt ist, ne? Der drittgrößte Zulassungsmarkt der Welt, also nach den USA und China. Und da wird dann gar nicht so extrem differenziert, sondern es ist dann Europa quasi als Gesamtmarkt, auch wenn es natürlich einzelne Nationen sind. Und dann, klar, ist Deutschland sozusagen der größte Einzelmarkt in diesem Markt. Also was will ich damit sagen? Dadurch, dass wir jetzt verstärkt in den letzten drei Jahren also ins europäische Ausland auch gehen, betrachten wir natürlich auch die Zulassungssysteme dieser Länder ganz genau. Und ja, ich sag mal, wenn es einfach gewesen wäre, jetzt als Familienunternehmen in dritter Generation, bald 70 Jahre am Markt unterwegs, dann hätten wir es ja schon längst gemacht. Aber es ist überhaupt nicht harmonisiert in Europa. Und genauso ist es dann auch so, dass es durchaus Länder gibt, wo es genauso kompliziert oder genauso hybrid unstimmig ist. Also da ist Deutschland auch gar nicht alleine. Und dann gibt es halt wieder Länder, die deutlich weiter sind und deutlich digitaler sind. Dann aber auch zulasten vielleicht dann auch der Sicherheit dieser Zulassungssysteme, was dann halt hingenommen wird. Also es ist dann eine Güterabwägung, die die dann halt durchführen. In Deutschland ist es ja so, wir wollen ein möglichst sicheres Zulassungswesen haben und das versucht man dann quasi ja natürlich auch in der digitalen Welt auch zu übertragen. Und das natürlich dann so, wenn ich jetzt schon einen komplexen, nervenaufreibenden physischen Prozess habe und versuche, den irgendwie digital abzubilden, dann wird halt ein nervenaufreibender digitaler Prozess draus. Ne? Also ihr kennt ja sozusagen sicherlich alle so diesen Spruch. Also das will ich jetzt sozusagen nicht mit den Kraftwörtern dann bringen, aber so ein bisschen sozusagen ist das sinnbildlich auch sicherlich für den Zulassungsprozess. Und das sehen wir halt. Ne? Also diese Komplexität und dann natürlich die besondere Herausforderung in Deutschland, dass das Zulassungswesen halt in kommunaler Verantwortung ist. Wir haben gut 700 Zulassungsstellen in Deutschland. So, das ist ja nicht irgendwie eine zentrale Behörde wie das Kraftfahrtbundesamt. Ne, also das hat natürlich eine zentrale Rolle in vielen Prozessen, auch im digitalen Prozess ist das Kraftfahrtbundesamt natürlich also in vielerlei Hinsicht federführend, aber die können trotzdem nicht den Zulassungsbehörden bundesweit Systeme oder so aufoktroyieren. Das geht schlicht und ergreifend nicht. Und das erhöht natürlich total die Komplexität dabei.
Ich habe jetzt gerade das Gefühl gehabt, als du hier an der Espresso-Bar im Maschinenraum standst mit Volker Wissing, dass ihr euch zum ersten Mal getroffen habt. Oder habt ihr euch schon mal getroffen?
Volker Wissing und ich haben uns schon mal getroffen, aber sozusagen, ne, also jetzt nicht zum Thema Zulassungswesen fairerweise, sondern der hat das ja quasi auch in den Referaten aufgeteilt und dafür gibt es quasi auch ein eigenes Referat, die sich damit dann auch befassen. Und da gibt es quasi ja auch offiziell Arbeitsgruppen, wo auch die Wirtschaft mit eingeladen ist. Und in diesen Arbeitsgruppen sind wir auch glücklicherweise häufig mit dabei, insbesondere auch in diesem Piloten, der aktuell auch läuft, mit der nächsten Stufe der digitalen Zulassung, die letztes Jahr in Kraft getreten ist. Das ist die sogenannte Stufe 4 des IKFZ. Das ist dann quasi der offizielle Titel für die Digitalisierung des Fahrzeugzulassungswesens, steht für internetbasierte Kfz-Zulassung, IKFZ. Und ja, diese vierte Stufe ist quasi die Zulassung auf juristische Personen. Mhm. So, also das ist auch nochmal wieder besonders kompliziert, ne? Wie weisen sich sozusagen juristische Personen auch online aus? Und ja, da arbeiten wir total aktiv auch durchaus mit dem BMDV, also dem, ne, Bundesministerium zusammen.
Es steht ja immer so die Frage im Raum, wie viel Freiheit brauchen Unternehmen, damit sie sozusagen Märkte kreieren, Märkte digitalisieren? Und wie stark muss sich die Politik dabei einmischen? Im Bereich des Zulassungswesens stelle ich mir vor, dass das sehr stark reguliert ist und dass, wenn jetzt du und dein Bruder oder auch andere Unternehmen in eurem Bereich sich überlegen, komm, wir digitalisieren das jetzt alles und machen das mal einfacher, so geht das ja nicht. Ihr seid ja angewiesen auf die Politik und auch auf das Schritttempo der Politik, richtig?
Ja, also ich finde, an der Stelle ist das schon ein ganz gutes Hand in Hand. Aber natürlich ist es so, es gibt da einen klaren regulatorischen Rahmen. Man ist da nicht, sage ich mal, komplett marktliberal unterwegs. Gibt eine Fahrzeugzulassungsverordnung und die ist ein sehr strenger, dezidierter rechtlicher Rahmen und gibt Systemlandschaften, die in den Zulassungsstellen halt quasi verbaut sind, die entsprechend abgenommen sein müssen durch also offiziell anerkannte Fachverfahrensanbieter. Also das ist schon extrem durchreguliert. Wir sind hier nicht in einem rein marktwirtschaftlichen Bereich unterwegs, sondern mit einem engen regulatorischen Rahmen, wo ich eigentlich immer auch die Hoffnung habe gerade, ne, dass uns da mehr Freiraum gegeben wird. Ich denke, wir haben da vieles, weil wir da ja auch so substanziell investiert haben. Für uns ist das ja auch geschäftsimmanent und auch überlebensimmanent. Also die nächsten 10, 15 Jahre, ja eher 10 Jahre, also 15 Jahre will ich, soweit will ich gar nicht mal denken, die werden wirklich für den Fortbestand der Kroschke-Gruppe wegweisend sein, ob wir diese Transformation schaffen, wie wir sie schaffen und ja, welche Existenzberechtigung wir haben in den Wertschöpfungsketten, die wir für unsere Kunden generieren. Ich sehe da natürlich wahnsinnig viel, auch also was wir dort an Wertschöpfung schaffen. Das ist auch total fantastisch. Das ist auch sozusagen ein Irrglaube zu denken, dass eine digitale Zulassung quasi bedeutet, ich nehme ein iPhone, drücke auf den Knopf und das ist zugelassen. Also das ist ganz, ganz viel auch noch gleichwohl Systematik mit dabei, Handling, es gibt immer noch Fahrzeugdokumente, es gibt immer noch natürlich irgendwo Autoschilder, die ja geprägt werden müssen, die an die Autos ran müssen. Dann natürlich häufig drei Fahrzeugdokumente mindestens, also mit der, wie man früher mal gesagt hat, Schein und Brief, also ZB1, ZB2, Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2 und auch immer verstärkter die EU-Rechtskonformität der Fahrzeuge, das nennt sich diese COC, Certificate of Conformity. Und ja, das ist auch ein ganz massives Handling, also rein auch im Dokumentenbereich, was auch damit einhergeht, was wir schon seit vielen, vielen Jahren auch digital machen und als Trust Center für viele Kunden machen, für Banken machen, für Leasinggesellschaften. Und da haben wir ganz, ganz viel Kompetenz entwickelt in dem Bereich und auch mit neuester Technologie.
Aber Felix, könnte man sich keine Welt vorstellen, eine realistische Welt, in der man über das Smartphone tatsächlich seine Zulassung beantragt, dann entstehen Blockchain-Verträge, es gibt dann vielleicht wirklich keine Kennzeichen mehr, sondern RFID-Chips oder ähnliches quasi in den Autos, die die Autos erfassen. Ist das ganz surreal, diese Vorstellung?
Nein, ist es überhaupt nicht. Aber wir agieren immer so, dass wir mit 5-Jahres-Strategien auch arbeiten. Also das ist sozusagen ja wirklich Big Shot gedacht. Mhm. Also auch in einer autonom fahrenden Fahrzeugwelt, ne, wo Fahrzeuge autonom fahren. Also ich weiß nicht, da musst du ja gar nicht unbedingt spezielle Themen noch verbauen, sondern die Fahrzeuge sind ja so oder so schon interconnected heutzutage im Internet of Things. Also dieses unmittelbare Bedürfnis, wofür es auch das Kennzeichen gibt, das ist ja im Wesentlichen also eine Sicherheitsfragestellung, dass du eine Sichterkennung des Kennzeichen hast in der Unfallsituation, Fahrerfluchtthematik, also quasi eindeutige Identifizierbarkeit des dahinterstehenden Halters, weil Fahrzeuge natürlich irgendwo auch ein Risikofaktor sein können. Ne? Ist ja auch ganz klar, man ist ja auch pflichtversichert in Deutschland und man muss ja auch verschiedene Aufkommen, die dort entstehen. Und das wird es halt immer geben. Natürlich, die Registrierung wird es immer geben. Wir wurden auch immer schon gefragt, was ist denn mit dem Autoschild? Also erstmal wird es das Autoschild auch noch ganz, ganz lange geben. Also weil sozusagen so der Need zu sagen, wir digitalisieren jetzt das Autoschild, es gibt digitales Autoschild. Also das sehen wir eigentlich gar nicht als Entwicklungsschutz. Dann gibt es irgendwann, so wie du sagst, gar kein Autoschild mehr. Und man sagt, okay, das Fahrzeug, wenn es einen Unfall gebaut hat und es gibt dann den entsprechenden rechtlichen Rahmen, hast du automatische Unfallmeldung, die dann quasi das Auto auch sendet mit allen relevanten Datenpunkten, die dazugehören. Also unzweifelhaft und im Zweifelsfall hat man dann eine viel bessere Datengrundlage sogar schon, weil du weißt irgendwie, mit welchem Aufprallwert oder so ein Fahrzeug was für einen Schaden verursacht hat. Also vielleicht gibt's das dann irgendwann gar nicht mehr. Aber das sind ja sozusagen Steps, die man dann immer gehen muss. Aktuell sehen wir es überhaupt nicht, dass es da Entwicklungen oder Tendenzen gibt. Also wir sehen ja jetzt selbst schon in Deutschland, wie schwer wir uns mit der Elektrifizierung tun von Autos. Also dass wir dann sozusagen in ein Autonomous Driving Stufe 5 irgendwann mal übergehen. Also das wird noch ganz, ganz lange dauern. Ne? Also wenn wir eigentlich sagen, wir wollen CO2 reduzieren, elektrifizieren und auch da kommen wir irgendwie in Deutschland nicht aus dem Knick. Ja, gut.
Lass uns vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie ist es denn eigentlich bei den Endkunden? Du hast vom iKFZ gesprochen. Ich habe lange kein Auto mehr angemeldet. Ich glaube, es ist über 10 Jahre her. Wenn ich das jetzt tue, was geht da eigentlich mittlerweile digital und was nicht? Wo stehen wir da?
Also genau, es gibt ja mehrere Stufen, hatte ich ja gesagt, ne, in diesem iKFZ, internetbasierte Fahrzeugzulassung. Was immer geht, ist, du gehst auf Kroschke.de als Privatperson, beauftragst uns. Und da, wo es schon digital geht, an den Zulassungsstellen, übernehmen wir das für dich. Und da, wo es nicht sozusagen der Fall ist, können wir das sozusagen physisch mit unserer Dienstleistungsstruktur, die wir bundesweit hat, durchnehmen. Ansonsten ist es so, diese ersten drei Stufen waren halt auf natürliche Personen bezogen. Und dann könntest du auch schon mit der Stufe 3, die es schon seit 2019 gibt, also auch schon, ja, 5 Jahre, weiß nicht genau, wann in 2019 das in Kraft getreten ist, ich glaube irgendwie im September oder so, also sagen wir 4,5 Jahre, könntest du schon als Privatperson die Neuzulassung eines Fahrzeuges auf dich selber digital vornehmen, wenn du einen elektronischen Personalausweis hast, ein Lesegerät oder die entsprechende Ausweis-App mit einem NFC-fähigen Smartphone, deine Login-Daten kennst und alles Mögliche und so. Also der Prozess ist eigentlich dann doch schon wieder so kompliziert, dass die de facto Nutzung irrelevant ist. Also selbst in Corona hat das quasi also niemand getan.
Ja, das so. Klingt so.
Ne? Ja, genau. Also siehst du ja, das ist auch so. In der Tat ist ja auch nicht ungewöhnlich. Du hast gesagt, das letzte Mal war es für dich jetzt irgendwie 10 Jahre, dass du ein Auto zugelassen hast. Also die normale, natürliche Person oder Privatperson lässt auch nur alle 7 bis 8 Jahre überhaupt ein Auto zu. Mhm. So, das ist so der Zyklus, wie sich das so bewegt. Dann gibt's natürlich die großen Flotten, auch gerade so die Autovermieter, ne, also die richtig Massengeschäft natürlich machen. Da ist einmal so eine Flotte innerhalb von 6 Monaten komplett durchgechanged.
Ja. Wann hast du zuletzt ein Auto zugelassen?
Also, ne, ich empfinde ja sozusagen jede Zahlung, die wir durchführen, empfinde ich natürlich quasi immer, also ne. Also allein heute schon mehrere 100 Zulassungen.
Nein, für
gemacht.
Dich, dein Auto. Dein Familienauto.
Ja, na, das ist natürlich dann in meinem Fall halt ein Dienstwagen. Und wir haben da 2 große Leasinggesellschaften, die auch unsere Kunden sind, mit denen wir zusammenarbeiten und für die wir die Zulassung dann natürlich machen. Und die sind natürlich dann auch unsere Dienstleister, also für unsere Dienstwagenflotte. Das heißt, also auch Kroschke hat meinen Dienstwagen zugelassen und ja, das war vor 2 Jahren.
Und hast du dir da ein Kennzeichen ausgesucht, eine bestimmte Buchstabenkombination?
Also das ist ja eh ein super deutsches Thema. Schön, dass du es jetzt endlich sagst. Dann kommen wir mal zu den schönen Themen halt nämlich. Also es gibt da auch wirklich Befragungen zu, dass das Autoschild eines der, ja, wie sagt man dann so, also für uns Produkte quasi ja ist, was die höchste Heimatverbundenheit für Menschen hat. Also es ist ja Menschen total wichtig, was auf dem Autoschild draufsteht. Das fängt schon in einer ganz frühkindlichen Sozialisierung an. Also wenn wir hier Girls and Boys Day haben bei uns und dann die Kids ins Haus kommen und ich die dann morgens begrüße und dann frage, sagt mal, was arbeiten denn eure Mama oder euer Papa hier bei uns? Also ja, irgendwas am Computer, also wissen die da gar nicht so, ja, irgendwie was vielleicht mit Dokumenten oder Autoschildern halt und so, ja, weiß ich nicht genau und so. Aber wenn du die fragst, was steht denn auf dem Autoschild drauf für eine Kombination, können sie genau sagen, ja, da steht HHPK 312 oder so dann drauf, weil, keine Ahnung, das sind die Initialen von mir und meinem Bruder und an dem Tag, das ist der Hochzeitstag von meinen Eltern. So, bei uns ist natürlich so, Dienstwagen, also bei mir steht OD CK drauf, weil wir sind die Christoph Kroschke GmbH, so, das heißt natürlich vereinheitlicht im Dienstwagenbereich und OD, ja, das ist der Kreis, in dem wir sitzen, Oldesloe. Ich wohne privat in Hamburg, ne, also das ist natürlich dann manchmal, ne, wird man dann natürlich komisch beäugt als mit OD-Kennzeichen. So, das ist natürlich dann immer ein bisschen schmerzlich, aber trotzdem bin stolz auch für den Kreis, in dem wir hier sitzen. Also gerne in Schleswig-Holstein. Hier wohnen ja schließlich die glücklichsten Menschen.
Es gibt ja auch diese Verunglimpfung, ne? Die also erzähle ich jetzt nicht, aber es gibt dann ja gerne so über den Nachbarlandkreis die Witze über das Nummernschild und so. Aber das ist ein deutsches Phänomen, ja, das kennt ihr aus anderen Ländern so nicht.
Mit Oldesloher Kennzeichen ist man in Hamburg noch vergleichsweise gut gelitten. Dann gibt es da viel die Segeberger, die dann so, also und besonders beliebt sind dann die Segeberger, die dann so sexy oder sowas dann stehen haben auf dem Kennzeichen. Oder Pinneberg ist ja auch direkt ja quasi vor Ort. Es gibt, also man ist immer wieder fasziniert, wie viele Pimps es immer noch gibt in dieser Welt. Also die das offensichtlich auch stolz fahren. Ein bisschen merkwürdig.
Das spricht dann vielleicht dafür, dass das tatsächlich so volksgut bleibt, das Kennzeichen in Deutschland. Und dass meine Utopie, die ich da gerade vorgestellt habe, wirklich noch ein bisschen dauert. Jetzt hattest du aber gerade gesagt, Felix, vor ein paar Minuten, dass so die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre wirklich auch existenzentscheidend sind für euch als Familienunternehmen vor dem Hintergrund, ob ihr die Transformation schafft. Aber was ist denn dann genau die Challenge, die ihr als Organisation jetzt vor der Brust habt, oder seid ihr auch schon angegangen, die dann wirklich darüber entscheidet, wie das Unternehmen in 10 Jahren aussieht?
Also aktuell ist es in der Tat noch so, und das ist jetzt auch erstmal total ungebrochen, also trotz aller Digitalisierungsbestrebungen, die meisten Menschen gehen noch zur Zulassungsstelle und führen die Zulassung dort vor Ort durch. So, das liegt einfach auch daran, da hat man manchmal so, wenn man jetzt die Zahlen betrachtet, vielleicht ein bisschen verqueres Bild oder wenn man sich damit gar nicht so auseinandersetzt mit den Zulassungszahlen. Der Großteil ist ja immer noch die Besitzumschreibung, also der Wechsel eines Autos von Privat zu Privat Gebrauchtwagen. Also es ist jetzt nicht so, dass alle ja immer ins Autohaus gehen und sich Neuwagen bestellen oder die online bestellen im Direktvertrieb bei den Playern und so, sondern der mit Abstand größte Markt ist immer noch Privat zu Privat. Dann schließt du, weiß nicht, einen ADAC-Standardkaufvertrag über dein Auto, bezahlst in Cash und gehst quasi zur Zulassungsstelle, einer macht die Abmeldung und genau, dann lässt du auf dich zu und kaufst dann im Regelfall auch die Schilder bei Kroschke. So, weil wir, also im Regelfall, sage ich mal, wäre natürlich schön, wenn es immer mehr ist, aber ich hatte das ja eben gerade auch quasi in der Intro-Story gesagt, ne, also wir sind da in dem Bereich unter anderem halt auch absoluter Marktführer mit diesen Schilderpräge-Shops an oder in der Zulassungsstelle bundesweit mit ungefähr 400 Standorten. Und das ist natürlich dann ein Thema, wenn Leute irgendwann nicht mehr zur Zulassungsstelle gehen, sondern sagen, okay, ich kaufe nur noch konsequent online die Schilder, was wir ja grundsätzlich auch anbieten. Aber natürlich hat man dort in diesen Shops ganz andere Kostenstrukturen, als wenn du irgendwie das Ganze online vertreibst. Das sind häufig sehr, sehr teure Flächen, die wir da anmieten. Also gerade wenn es in Zulassungsstellen drin ist, sind das Flächen, die ausgeschrieben werden. Dazu ist die öffentliche Hand auch verpflichtet. Solche Ausschreibungen führen dann häufig zu also extrem hohen Mieten, die wir dort auch bezahlen müssen. So, und natürlich wirkt sich das dann auch in gewisser Weise auch auf das Pricing aus. Dafür hat man es direkt vor Ort. Man hat auch quasi diese Sicherheit, ne, das Wunschkennzeichen, was ich mir reserviert habe, kann ich dann auch wirklich darauf dann auch zulassen und dann vor Ort dann auch die Schilder kaufen. Aber natürlich ist das halt etwas, was in gewisser Weise gefährdet ist. So, und dann geht's natürlich darum, kriegen wir das quasi in unsere digitalen Kanäle, die wir jetzt schon seit vielen Jahren stark befüttern und befeuern, also auch im Privatkundenbereich, weil wir einfach sagen, die Wette ist natürlich auch ganz klar, und das ist ja auch wachsend, dass auch immer mehr Leute online auch im Privatbereich gebrauchte Fahrzeuge kaufen. Wir sehen ja die Player, die da upcoming sind, und eigentlich sind alle diese Player sind unsere Kunden, weil wir sagen, ja, wir nehmen euch diese Dienstleistung ab, also diese Komponente. Wir sagen da manchmal, wir sind so eine Art PayPal der Zulassung. Du hast halt eine Vertriebskette oder einen Sales Cycle. Irgendwann kommt man zu dem Punkt der Zulassung und wir machen für dich sozusagen dann die Customized Solution. Du kannst dich quasi auf deine Kernwertschöpfung konzentrieren und wir übernehmen quasi die Zulassung. Und da haben wir unterschiedliche Lösungen entwickelt, unterschiedliche Portale, die sich an unsere unterschiedlichen Kundengruppen richten. Mhm. Also auch an den Autohandel haben wir eigene Lösungen. Für Direktvertriebsmodelle haben wir Lösungen. Ja, oder auch natürlich für den Privatkundenbereich haben wir auch Lösungen. Also kannst auch digital auch bei uns in den Zulassungsstellen, wo es möglich ist, auch bei uns das Ganze in einer Prägefiliale auch grundsätzlich auch machen oder einfach über kroschke.de, also wo wir jetzt gerade auch stark wachsen, so, weil das für uns natürlich ein gutes Momentum ist, dass gerade die Welt extrem hybrid ist. Manche Zulassungsstellen können, dann können sie es wieder nicht verlässlich, weil Sicherheitsupdates dann da sind, dann geht es wieder nicht. Also es ist alles noch nicht performant und effizient, aber wir haben quasi, sind die einzigen, die eine Fulfillment-Garantie geben können in Deutschland.
Ja. Und was bedeutet das für euch als Organisation? Was sind da die größten Baustellen, an denen ihr arbeitet? Ist es das IT-Know-how, was ihr habt oder was ihr benötigt? Oder ist es die Kultur, weil eure Mitarbeiter so getrimmt haben, dass eigentlich die physische Zulassungsstelle der King ist und alles, was irgendwie digital ist, wo man sagt, das braucht doch keiner?
Das macht es ja häufig gerade so challenging, quasi, wenn du sagst, und das, aber da sind wir auch nicht allein jetzt als Kroschke, gibt ja andere Geschäftsmodelle auch. Das heißt, das Geschäft, was immer noch die höchste Relevanz hat, funktioniert ja so, wie es schon seit vielen Jahren total reibungslos und gut funktioniert und wofür wir es auch lieben und wie wir das auch nach wie vor natürlich auch pflegen und vorantreiben. So, und gleichzeitig wissen wir aber, und das sind dann häufiger die Bereiche, die noch nicht diese Margen und diese Profitabilität haben, weil sie halt investmentintensiv sind, da müssen wir reingehen, aber das machen wir schon seit vielen Jahren. Und die Baustellen sind dann auf mehreren Ebenen. Es ist viel Kulturarbeit auch, sind viel Mindset-Fragen. Also, ne, man ist ja dann quasi, also jeder würde ja sagen, ist ja No-Brainer zu sagen, wir müssen digitalisieren und transformieren. Ja, klar, obviously. Ne? Also der No-Brainer. Ich wüsste jetzt kein, der sagt, nee, wir können jetzt unser Geschäftsmodell, das ist so safe, das können wir jetzt die nächsten 20 Jahre so machen. Also kenne ich niemanden. Und auch bei uns ist das überhaupt nicht der Fall. Das heißt, es ist schon eine Mindset-Frage, aber das muss ja erstmal bei den Leuten auch ankommen. Und das muss ja auch bedeuten, ja, auch du musst dich verändern und dieser Veränderung auch offen gegenüberstehen. Ja. Also wir machen auch regelmäßig diese Pulschecks mit unseren Mitarbeitern. Also es ist viel Kulturarbeit. Ihr kennt ja sicherlich auch so diese Cartoon-Grafiken, wo da einer irgendwie auf so einem Plenum steht und ruft, who wants change? Und alle reißen die Arme hoch und dann auf dem nächsten Bild steht, who wants to change? Und alle drehen sich weg. So, also ja, also jeder weiß, dass Veränderung erforderlich ist, aber natürlich muss irgendwie auch Veränderung bei einem selber auch beginnen, weil man ist ja ein Zahnrad. Also ich reagiere zum Beispiel super empfindlich, wenn Leute sagen, ja, ich bin ja hier nur so eine unwichtige Nummer oder so, dann sage ich so, nee, unwichtige Nummern gibt's bei uns nicht und sowas, dann bist du hier falsch, weil jeder hat bei uns hier eine Rolle und eine Aufgabe und die ist wichtig und deswegen bist du da und bitte mach dich nicht kleiner oder lass dich nicht klein machen. Also vielleicht hast du dich das auch, hat dir das irgendjemand eingeredet, dass du sagen musst, du bist eine kleine Nummer oder so, aber die gibt es bei uns nicht. Und auch bei dir fängt Veränderung an. Und natürlich hat man dann die ganzen Themen, die irgendwo mit Transformation im IT-Bereich einhergehen. Klar, ist eine andere Form von Talent, aber auch da haben wir es echt ganz gut geschafft mit einer veränderten Wahrnehmung im Markt. Also wir haben gerade keine Vakanzen in dem Bereich. Mhm. Wir konnten alles wirklich gut wegrekrutieren mit einem super klasse Team, die auch diesen Bogenschlag schaffen zwischen traditionellem, serviceorientiertem Geschäft und gleichzeitig so Transformationen, das eine der größten Rollouts unserer Autohaus-Dispositionssoftware haben wir jetzt abgeschlossen. Das heißt On, die Software, wo wirklich dann quasi operative und IT-Kompetenz mit allem, was dazugehört, sich super verzahnt hat. Und das geht. Aber da geht quasi Kultur und IT Hand in Hand. Das lässt sich nicht los.
Und jetzt machen wir eine kurze Pause für unseren Partner Asana. Entdecke Asana. Asana bedeutet a smarter way to work. Asana revolutioniert die Arbeitswelt, indem es die Produktivität um das Äquivalent von 2 ganzen Tagen pro Woche erhöht. Es ist die führende Work-Management-Plattform, die Unternehmensziele direkt mit strategischen Initiativen und der täglichen Arbeit verbindet. Sie bietet eine einzigartige Lösung, um alle Aufgaben und alle Projekte transparent und effizient zu managen. Viele unserer Mitgliedsunternehmen nutzen Asana und werden dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen, Kapazitäten zu planen oder Projekte erfolgreich umzusetzen. Steigert auch bei euch im Team die Klarheit, die Verantwortung und die Wirkung innerhalb eurer täglichen Arbeit sowie für eure langfristigen Ziele mit Asana. Besucht asana.com, das buchstabiert man asana.com und testet es kostenlos. Jetzt aber zurück zum Gespräch und zurück zu Felix Kroschke.
Und habt ihr da wie so zwei Welten im Unternehmen? Also gibt es, also jetzt auch personell meine ich, gibt es auf der einen Seite sowas wie die analoge Schilderwelt und auf der anderen das innovative DigiLab sozusagen? Und wenn ja, wie bekommt ihr die zusammen?
Also wir versuchen natürlich das möglichst, also das gerade nicht. Ich finde sowas halt total schädlich, ne? Wenn man so sagt, hey, wir sind jetzt die, die irgendwie das hippe, coole Thema machen, was irgendwie zukunftsfähig ist in hippen, schicken Büros. Und ja, ihr, ne, die das zwar das Geld verdienen, ne, also ihr macht mal und so, aber ihr seid halt nicht so hip. Also finde ich überhaupt nicht richtig, sondern also es muss ja so sein, dass eine Reise eine gemeinschaftliche Reise ist und dass auch da jeder erkennt, jeder ist dafür da, für die Rolle, die er innehat in dem Unternehmen, und das können wir nicht so stark trennen. Ist es dann in der Realität trotzdem häufig so, dass sich das wie zwei Kulturen anfühlt? Ja, ist so. Also in der Prägestelle, an der Zulassungsstelle zu stehen, ist was ganz anderes, ist nun mal ein anderes Arbeiten, als jetzt irgendwie im nächsten Sprint quasi für unsere Ready-to-Drive-Software oder so zu stecken. Das ist ganz klar. Aber am Ende des Tages geben wir uns viel Mühe, das transparent zu machen, zu zeigen, was sind die strategischen Themen, die uns in diesem Jahr halt bewegen und begleiten, und für alle auch diesen Sense of Urgency zu schaffen. Hey, ne, wir müssen trotzdem alle an einem Strang ziehen, um das hinzubekommen. Weil am Ende sind wir ja auch noch ein Mittelständler. Wir sind ja nicht so groß, als dass man sagen kann, ne, also das sind so Welten, die kannst du gar nicht mehr überblicken, sondern das sind Welten, die müssen wir verbinden. Aber es ist eine Challenge. Hört sich jetzt so nett an. Im Alltag ist es immer schwierig. Gerade wenn man auch sowas mit einer Flächenorganisation hat, wo du auch so diese Kultur hast, das ist jetzt die Zentrale, ne, gefühlt Elfenbeinturm und in der Fläche. Also sowas hast du immer, ne? Leider. So. Und wir hatten das auch mit einer Tochtergesellschaft, die wir immer noch haben. Die haben jetzt gerade ganz frisch zum 1. März umfirmiert. Hieß früher DAD, Deutscher Autodienst. Das war quasi so der Großkundenbereich von uns, ist es weiterhin, aber firmiert jetzt auch unter Kroschke. Heißt jetzt Kroschke Deutschland GmbH, gab unterschiedliche Gründe, warum wir diese Umfirmierung gemacht haben. So, und die waren auch in einer anderen Farbwelt, ne? Kroschke ist blau und der DAD war immer historisch, also gibt's auch schon jetzt seit über 25 Jahren, rot. Und dann hast du nicht nur irgendwie Fläche und Zentrale, sondern hast auch die roten und die blauen. Ne? Mhm. Also habe ich auch ganz viele, die so neu bei mir auch im Team gestartet sind. Jetzt, ich bin jetzt auch schon seit ein bisschen mehr als 7 Jahren Geschäftsführer, und bin dann so, ach, du hast bei Kroschke angefangen, gehörst du zu den Roten oder den Blauen? Nee, das gibt's nicht mehr und das wollen wir schon gar nicht. So.
Felix, du bist ja jetzt seit 2017 dabei.
Ja.
Und du hast gerade beschrieben, wie ihr euer Kerngeschäft transformieren müsst, geht da auch sicherlich ein bisschen mit der Regulatorik und mit dem Markt. Habt ihr auch Überlegungen, euch in Bereiche hinzuentwickeln, die gar nicht euer Kern heute sind? Also, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt wirklich, ich mache jetzt gerade Brainstorming, Zulassung von Schiffen oder irgendwelche anderen sicherheitsrelevanten Themen, wo ihr
Drohnen.
Quasi, von Drohnen Zulassung zum Beispiel, Drohnen. Ja, Volocopters. Habt ihr auch solche Strategien zur Diversifizierung, um das auszugleichen oder noch weiter zu wachsen über den eigentlichen Zulassungsmarkt im Pkw-Bereich hinaus?
Also von der Sache her ist so viel Wertschöpfung drin in dem Geschäft, was wir machen. Also und wir gucken dann eher, wie können wir quasi in dem vertikalisieren. Und das war für meinen Bruder und mich auch ziemlich klar, auch als wir jetzt die Verantwortung als dritte Generation übernommen haben, lass uns stärker fokussieren. Also auch dieses Thema, wenn du es gut machen willst, auch in unterschiedlichen Kundengruppen, auch kundengruppengerecht gut machen willst, die Prozesse verstehen willst, die richtigen IT-Lösungen und die dann darin anknüpfenden auch Prozesse, die umgesetzt werden müssen mit den operativen Teams, plus das Ganze irgendwie jetzt noch auf einer europäischen Ebene, wir machen nur das. Dass man also als Person ja unterschiedliche Ebenen hat, also wir sind ja auch Gesellschafter, ne, so Privatpersonen, dass du dann natürlich irgendwo auch immer Risikodiversifikation betreibst. Ich glaube, das ist immanent, das machen ganz viele Familienunternehmer. So, aber im Kerngeschäft, was wir machen, nein, da wollen wir fokussiert sein und auch dort sehen wir quasi Potenziale entlang dieser Wertschöpfungskette. Also jetzt sind es ganz stark auch diese Pre-Registration-Prozesse, also Homologation heißt das, die dann letztlich zu dieser Ausstellung der COC, Certificate of Conformity, führen. Ohne die kann gar keine Zulassung überhaupt durchgeführt werden. Und da haben wir gerade erhebliches Wachstum in dem Bereich. Liegt auch an diesen ganzen neuen Playern, die jetzt in den Markt kommen. Und das ist total spitze. Und das ist wirklich dann eine sinnvolle vertikale Integration und nicht, okay, wir gehen jetzt in ein ganz wildes Thema rein. Also grundsätzlich könnte man das immer auch machen, weil ne, man ist nah auch irgendwo an den Dienstleistern dran oder an dem Handel dran und so. Und in der Vergangenheit hat Kroschke auch ganz, ganz viel probiert, weil sich vieles ja auch total gut hören lässt. Aber mein Bruder und ich, wir haben gesagt, nein, wir wollen Fokus. Und lass uns das richtig machen und lass uns nicht zerfasern, auch wenn überall die Verlockungen sind, dann kann man da hier und da mal gucken, ob man übers Family Office mal investiert und mal reinluschert, aber nicht quasi irgendwie das Team wieder irritieren und verwirren, indem wir zum Beispiel sagen, ja, das machen wir jetzt auch noch.
Ja, wir kommen jetzt so langsam zum Schluss und auch zu den Abschlussfragen. Bevor wir aber zu den Abschlussfragen kommen, noch eine letzte inhaltliche Frage. Und wie wichtig bist du und dein Bruder für die Veränderung bei Kroschke?
Also aktuell, weil wir wirklich noch so ein Familienunternehmen sind, die ziemlich eng beieinander stehen, auch so mit dem Management-Team, sind wir in meinen Augen viel zu wichtig aktuell noch. So, wir stehen mit unserem Namen da, aber auch natürlich quasi mit dem Drive, den wir mitbringen, auch diese Transformation zu schaffen. Also ich denke schon, dass wir erheblich relevant sind, aber mein Ziel ist, dass ich spätestens bis 40 nicht mehr so wichtig dann bin, um das zu machen, sondern dass wir da ja ganz viel von diesen strategischen Zielen, die wir uns bis dahin gesetzt haben, auch unsere Strategie ist darauf ausgelegt, also auch bis 2028. Ich bin jetzt 36, also dann 4 Jahre so, dann das heißt so mit 40, so, also auch diese Strategie, so ein bisschen ein guter Zufall, dass sich das sozusagen so überlappt. Ne? Also es ist dann sozusagen auch, wenn man dann nullt, irgendwie ein ganz guter Zeitpunkt. Und da hoffe ich, dass die Organisation als Organisation schon viel, viel weiter ist und für diesen Change ich und mein Bruder gar nicht mehr so erforderlich sind. Sondern dass diese Organisation, die wir jetzt auch schon operativ stark vertrauen können, weil wir einfach auch ein spitzen Team haben, mit Leuten, die mit ganz viel Passion auch arbeiten. Ich finde, das zeichnet ja gerade auch so Familienunternehmen aus. Ne? Gerade wenn auch so wie in den letzten Jahren das auch mal bumpy war mit Corona, wo da, weiß ich, Zulassungsstellen auch einmal geschlossen waren, man gar kein Geschäft mehr hatte. Lieferkrisen im Automobilbereich, also waren ja zum Teil auch ganz schöne, ja, Killerphasen auch dabei. Und trotzdem so gemeinsam diesen Weg zu gehen. Dafür, glaube ich, braucht es schon noch starke Kapitäne. Aber das Ziel ist so, ja, hoffentlich in 4 Jahren, dass diese Erforderlichkeit dann so stark nicht mehr gegeben ist. Aber aktuell stehen wir sehr stark dafür, ja.
Du hast mal gesagt, dass du mit Mitte 40 eigentlich auch aussteigen willst aus dem Familienunternehmen. Gilt das weiterhin und hast du schon eine Idee, was dann kommen könnte?
Ja, mir wird immer wieder auch gespiegelt, wie gefährlich das ist, das so zu sagen. Also beziehungsweise, dass das dann so aufgegriffen wird, weil so habe ich es nicht gesagt.
Okay.
Ne? Aber das ist ja wie immer, ne? Das sind so die Feinheiten der Sprache. Also so aussteigen heißt dann so ein bisschen so, ich will da nichts mehr damit zu tun. Stimmt überhaupt nicht und so.
Okay.
Also ich bin quasi total jetzt auch emotional verwurzelt mit dem Unternehmen. Aber mein Ziel ist schon, irgendwann diese operative Verantwortung halt abzugeben. Mhm. Und eine andere Rolle für mich auch im Unternehmen zu finden, weil ich bin dann schon der Meinung, wenn ich 40 werde, dann habe ich so 12-13 Jahre das operative Geschäft gemacht. Dann habe ich auch das quasi an Intelligenz eingebracht, was ich einbringen konnte. Und dann kann es fürs Unternehmen das Richtige sein, auch neue Impulse zu bekommen. Und auch für mich. Also auch neue Impulse zu bekommen, die ich dann ja vielleicht auch in einer anderen Rolle dann wieder ins Unternehmen einbringen kann. Also ich empfinde das eher als Win-Win, das so zu gestalten. Und was das dann für mich persönlich dann ist, da rede ich noch nicht drüber. Ideen habe ich schon viele. Ich glaube schon, dass man viele Karrieren im Leben haben kann.
Mhm. Ja. Eine Idee, die du vielleicht im Kopf hast, ist ja, Bestseller-Autor zu werden. Du hast ja 2023 ein Buch veröffentlicht, Anstiften, Anstoßen und Aufbauen. Das ist jetzt die kleine Schleichwerbung für dein Buch gewesen.
Die hätte ich so oder so eingebaut, Tobias, danke.
Ja, das bringt mich jetzt nämlich dann zur Abschlussfrage, denn wir haben ja einen Buchclub im Maschinenraum, wo die Buchempfehlungen unserer Gäste dann immer an den nächsten Gast weitergereicht werden. Das Buch, was ich jetzt gerade schon genannt habe, Anstiften, Anstoßen und Aufbauen von dir, das darfst du jetzt nicht nennen, sondern ein anderes Buch, was dich zuletzt stark begeistert hat und inspiriert hat. Welches würde dir da, welches würde dir da einfallen?
Also ich habe mir quasi auch in Vorbereitung dazu Gedanken gemacht. Also in der Tat ist es ja auch nicht unbedingt so, dass mich mein eigenes Buch, beziehungsweise das Buch habe ich ja gemeinsam mit meinem Vater geschrieben, unmittelbar begeistert hat, sondern es ist ja schon auch ein painful Prozess. Also wenn man glaubt, Unternehmensnachfolge kann anstrengend sein von einer Generation zur anderen, ist es noch anstrengender, gemeinsam ein Buch zu schreiben. Ne? Also generationübergreifend. Also von daher hat es mich nicht unbedingt begeistert, aber es hat mich definitiv reicher gemacht und war eine total gute Freude. Aber was vielleicht dann eine ganz gute Überleitung ist, weil das habe ich jetzt wirklich gerade auch gelesen, ist das Buch, das hat er nicht von mir, Francesco Giammarco, der ist Redakteur bei der Zeit hier in Hamburg und der hat quasi darüber geschrieben, wie es sich anfühlt, Vater zu werden und der Untertitel ist, kann man ein guter Vater werden, wenn man ein beschissener Jugendlicher war? Und was ich so ganz interessant fand dabei, und das ist so für mich eigentlich dann der Bogenschlag, ist hier so eine Stelle auch in dem Buch, wenn Menschen Kinder kriegen, dann regredieren sie werden sozusagen auf ihre eigene Kindheit zurückgeworfen und durchleben alles nochmal. Das ist ein typischer psychologischer Effekt. So, und wenn ich dann mitunter auch so sehe, meine Güte, wie hart auch mein Bruder und ich mit unserem Vater sind, ich selber jetzt Vater von einem 3-Jährigen bin und einer 1-jährigen Tochter, reflektiert man sich sozusagen, ist es so, history repeats itself? Wo will man halt hin? Und das ist ja, Familienunternehmen ist ja auch immer ähnlich, ne? Es sind immer dann so, ja, unterschiedliche Kämpfe, so wie mich das manchmal nervt, wenn mein Sohn mir immer Nein sagt und alles diskutieren will, irgendwie mit 3 Jahren. Also meinem Vater, dem geht es ja nicht anders jetzt mit seinen beiden großen Söhnen, denen er auch das Unternehmen mehrheitlich übertragen hat. Naja, so ein bisschen finde ich das total inspirierend auch, wenn man sich da selber nochmal so reflektiert, sagt, wie war ich eigentlich, was will ich mitgeben? Und ich finde, das ist nochmal verstärkt, das Gefühl, gerade in so einem Familienunternehmen, wenn man eine Nachfolge angetreten ist oder angetreten hat.
Klingt sehr spannend. Na, dann gucken wir mal, wie viel Sinn im Moment unsere nächste Frage an dich überhaupt macht. Und zwar, weil du vielleicht gar nicht so viel Zeit hast zurzeit mit dem Unternehmen und den beiden ja noch ziemlich kleinen Kindern. Die lautet nämlich, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Naja, also was man definitiv lernt, ja, wenn man Kinder bekommt, ist Demut und auch die eigenen Grenzen, finde ich. Also das lerne ich definitiv so. Also natürlich, weil man so gefordert ist, stelle ich auch jetzt stärker fest, jetzt auch so mit Mitte 30, also auch meine eigenen Grenzen. Auch mal, wenn man merkt, okay, jetzt bin ich wirklich platt. Früher habe ich nie gesagt, ich brauche Urlaub, weil ich Urlaub brauche. Jetzt brauche ich auch mal wirklich Urlaub. Also so wirklich im Sinne von Recharge halt, habe ich früher nie gebraucht. Und das sind so Dinge, die lerne ich jetzt gerade so und lerne mich selber besser kennen und auch nochmal eine Achtsamkeit auch für mich zu entwickeln. So, und das hat irgendwie nochmal Kinder nochmal stärker bei mir getriggert, aber auch so der Stress doch auch der letzten Jahre, dass ich sozusagen meine eigenen Grenzen kennenlerne und neu erfahre. Das lerne ich.
Das führt uns dann zur letzten Frage. Welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchtest du mal geschrieben haben?
Also klar, die wusste ich ja, die Frage, weil ihr die ja immer stellt. Ne? Und gesagt, was ist so irgendwie so eine total gute und schlüssige Antwort? Und ich kann sie noch nicht beantworten. Also mein Bruder und ich, wir geben jeden Tag unser Bestes, um diese Transformation und Zukunftsfähigkeit der Kroschke-Gruppe zu schaffen. Aber es ist ja ein fortwährender Prozess, da wird es ja kein Happy End geben, sondern das ist ja sozusagen die endlose Geschichte hoffentlich. Also werde ich das irgendwann mal in meinen Memoiren oder so verarbeiten müssen, das Kapitel, was ich dann schreiben will. Ich weiß es noch nicht, ich lasse es auf mich zukommen.
Auch das ist eine Antwort. Lieber Felix, vielen Dank für das spannende Gespräch und den Blick hinter die Kulissen von euch als Familienunternehmen. Es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Danke an euch.
Wow, Katja, das war tiefer Ausflug in die Welt der Zulassung.
Allerdings. Also ich habe ja gesagt, ich habe vor 10 Jahren das letzte und auch einzige Mal in meinem Leben ein Auto zugelassen. Da ist ein bisschen was passiert seitdem. Allerdings offensichtlich ja auch nicht ganz so viel, wie man sich wünschen würde.
Ich habe heute mein Auto zur Inspektion gebracht und habe tatsächlich Lob bekommen von dem Werkstattleiter für mein Kennzeichen. Also es war ein lustiger Zufall heute Morgen. Spannenden Punkt fand ich in dem Podcast auch diese Selbstreflexion von Felix, wie er sich dann auch selbst überflüssig machen möchte. Mhm. Nicht für das Familienunternehmen, sondern in der operativen Rolle. Ich glaube, da können wir noch eng die Familie und das Familienunternehmen verfolgen, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, da wird einiges passieren in den nächsten Jahren.
Ja, es war tatsächlich auch ein Gespräch, bei dem ich wirklich gern noch mehr Zeit gehabt hätte. Also ich fand das spannend auch, dass mir war nicht klar, dass er das Buch mit seinem Vater zusammengeschrieben hat zum Beispiel. Also genau, für dieses Thema hatten wir ja gar nicht mehr so viel Zeit. Das war tatsächlich ein interessantes Gespräch, fand ich.
Das Buch, was Felix vorgeschlagen hat, das findet sich bei Goodreads, Maschinenraum Bücherclub. Und ihr könnt natürlich uns auch Bücherempfehlungen schicken, wenn euch ein Buch auf dem Herzen liegt. Aber vor allen Dingen uns Feedback auch zu unseren Folgen geben. Gerne auch uns Vorschläge schicken für Gäste, die wir einladen sollen. Wir sind immer sehr dankbar für jede Reaktion und jedes Feedback, das wir dann selbstverständlich auch aufnehmen. Ihr könnt das schicken an allesneu@maschinenraum.io oder uns auch einfach bei Spotify oder Apple Podcast oder woanders auch in den Kommentaren kleine Notizen hinterlassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.
Danke und bis bald. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.
Und jetzt nochmal zu unserem Partner Asana. Als Vorreiter bietet die Work-Management-Plattform Asana nicht nur eine erhebliche Zeitersparnis, sondern auch eine klare Verbindung zwischen Unternehmenszielen, strategischen Initiativen und der Umsetzung von Projekten auf einer einzigen Plattform. Warum ist das für viele Unternehmen so spannend? Erstens, man kann Klarheit und Verantwortung steigern. Untersuchungen, zum Beispiel der IDC-Studie, zeigen, dass Asana-Kunden 3x mehr Aufgaben mit hoher Priorität rechtzeitig abschließen. Führungskräfte fördern Verantwortlichkeiten und setzen Ziele um, indem sie sicherstellen, dass die Arbeit aller auf die Unternehmensziele ausgerichtet ist. Zweitens, man kann die Wirkung maximieren. Asana-Kunden können ihre Teamgeschwindigkeit um 54% steigern. Das ergab die IDC-Studie. Asana vereint Mitarbeiter verschiedener Abteilungen auf einer Plattform und schafft eine stets verfügbare zentrale Informationsquelle. Unternehmen, die Asana nutzen, automatisieren so ihre Arbeitsabläufe, manuelle Tätigkeiten werden reduziert und die Effizienz wird insgesamt gesteigert. Und drittens, Asana ist weit verbreitet. Asana verzeichnet die größte Installation auf einer einzelnen Unternehmensplattform mit über 200.000 Nutzern. Über 100.000 der innovativsten Unternehmen nutzen Asana und halten so ihre Daten sicher, um intelligenter zu arbeiten. Legt jetzt los und macht 2024 zu eurem produktivsten Jahr. Erfahrt mehr oder testet Asana kostenlos auf asana.com. asana.com.